Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Ein knapper und später Sieg gegen Regensburg, eine deftige 4:1-Klatsche im Schacht, so sieht die Bilanz der letzten beiden Wochen aus. Langsam wird es unangenehm, 9 Punkte aus 8 Spielen sind echt dürftig und bedeuten nur 2 Punkte vor dem derzeitigen Relegationsplatzinhaber. Auf der kleinen Dynamo-Bühne stellten sich die ersten 6 Kandidaten für die kommende Wahl in den Aufsichtsrat vor, wie das ebenso bei einem mitgliedergeführten Verein gemacht wird. Auf der großen Bühne des DFB wurde derweil der einzige Kandidat fürs Präsidentenamt einstimmig gewählt. Rainer Koch, DFB-Vize, wollte auch auf Nachfrage nicht erzählen, wer sonst noch in Betracht gekommen wäre. Gleichzeitig gibt es gegen ihn Vorwürfe, dass er vor 3 Jahren einen Kandidaten für den DFB-Jugendausschuss mit Drohungen durchgesetzt haben soll. Fußballmafia DFB eben. Dass der Protest gegen die undurchsichtigen Machenschaften nach dem Auftritt der Football Army Dynamo Dresden zu bundesweiten Kampagnen von Fußballfans, aber auch zu Ermittlungsverfahren gegen ca. 50 Dynamo-Fans führte, ist bekannt. Am Wochenende wird es neue Informationen zum aktuellen Stand geben, also haltet Augen und Ohren offen. Wir haben mit Dynamos technischem Leiter Sven Hartmann und dem kaufmännischen Geschäftsführer Michael Bunn zum Stand des neuen Trainingsgeländes, dem Felix Magathügel und über den weiteren Zeitplan gesprochen. All dies und mehr jetzt in der 105. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. Siebenter Spieltag, 22. September, Sonntag 13.30 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SSV Jahn Regensburg. Es sollte endlich mal wieder ein Heimsieg her. Bei strahlendem Sonnenschein waren die Erwartungen der Dynamo-Fans wie immer groß. Die Startaufstellung mit den beiden Stürmern Moussa Kone und Alexander Jeremejew stimmte viele zuversichtlich. Doch zunächst zeigte sich nur Regensburg gallig. Dynamo hatte viele Fehlpässe und keine sichere Verteidigung und die Domschwarzen gingen folgerichtig in Führung. Nicht wenige Fans pfiffen die Mannschaft aus. In der 2. Halbzeit kam Barış Artık für Patrick Ebert und sofort war mehr Feuer drin. In der 55. Minute dann der Ausgleich durch Moussa Kone, der nach einer schönen Abgabe von Linus Wahlqvist einschob. Emotional waren alle im Stadion, es gab zunehmend mehr Fouls, die nach Ansicht der Zuschauer zu selten vom Schiedsrichter geahndet wurden. Was der aber sah, war ein Becherwurf eines Fans, den er dem Ordnungsdienst zeigte. Der wurde dann von unten aus dem Stadion gebracht. Ansonsten dürfte dieses Spiel eine höhere Strafe nach sich ziehen. Es flog so einiges an Feuerzeugen und Bechern in Richtung Innenraum. Auch auf dem Rasen wurde es aggressiver. In einer Szene schlug ein Regensburger Cheftrainer Christian Fiel am Rand den Ball aus der Hand, was zu Diskussionen mit dem Offiziellen führte. Und in der 89. Minute endlich die Erlösung durch Florian Ballas oder, um an dieser Stelle mal den Live-Ticker zu zitieren, der bumst das Scheißding aus knapp 25 Metern einfach gnadenlos rein. Geil, geil, geil. Die 4 Minuten der Nachspielzeit brachten nochmals alle an den Rand des Wahnsinns. Christian Fiel bekam nach einem gemeinschaftlichen Ausraster mit Co-Trainer Patrick Mölzel die gelbe Karte gezeigt, aber die 3 Punkte blieben nach einem richtig dreckigen Spiel in Dresden. Achter Spieltag, 29. September, Sonntag, 13.30 Uhr, der Schacht gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eigentlich war es wie immer im Schacht, wenn man von den letzten 3 Spielen in diesem Kaff absieht. Dynamo verlor, wie so oft zwischen 1996 und 2017. In den Tagen zuvor gab es die üblichen Sticheleien zwischen den Fanlagern. In einem ziemlich üblen Video wurde zum lila Beflaggen des Kaffs aufgerufen und die neuen Schachtlautsprecher Testroth und Gonter machten großspurige Ansagen. Im Nachhinein leider zu Recht. Doch der Reihe nach. Dem Aufruf des Videos waren nur wenige gefolgt, zumindest auf unserem Anreiseweg war kaum was davon zu sehen. Am Einlass war alles ruhig und eine gute Nachricht können wir vermelden. Das Toilettenmonster glänzte diesmal durch Abwesenheit. Die Hütte im Schacht blieb ganz. Schon der Einlauf der beiden Mannschaften zeigte leider die innere Einstellung. Während die Schachter einen dieser Spielerkreise bildeten, schlenderten die Dynamos in größeren Abständen aufs Feld. Zunächst aber gab es die Führung. Lukas Stohr legte in seinem Startelfdebüt quer auf Moussa Kone, der Gästeblock jubelte. Danach war es eigentlich nur noch Krütze. Wir wollen jetzt nicht das ganze Spiel schlecht reden, aber wie sollen Spiele gewonnen werden, wenn sich die Schwarz-Gelben jedes Mal mehrere kolossale Böcke erlauben? Mit dem 3:1 ging es in die Kabine, aber anders als gegen St. Pauli oder Regensburg kam leider keine verwandelte Mannschaft aus der Kabine. Im Gästeblock gab es einen einsamen gelben Rauchtopf. Diesmal wurde Dynamo auch klar vom Videoassistenten betrogen. Nach dem Anschlusstreffer meldete sich der Kölner Keller und das Tor wurde aberkannt, obwohl Marco Hartmann geschubst worden war. Mit dem Anschlusstreffer hätte die Partie vielleicht anders ausgehen können. Vom Schiedsrichter, der auch beim letzten Sieg von Dynamo im Schacht gepfiffen hatte, kam wenig Unterstützung gegen oft und hart faulende Schachter. Ein Tritt von Gonter gegen die Wade von Alexander Jeremejew war rotwürdig. Helge Leonhards Truppe wollte den Sieg einfach mehr und die können Standards. Bei der Ausfahrt aus dem Tal gab es dann nochmal gelben Rauch zu sehen und zwar an der neuen Havanna-Chuka-Partymeile, die sich nach den Waldparkplätzen auf der gleichen Seite befindet. Die Pressekonferenz nach dem Spiel zeigte leider wieder einen ratlosen Christian Fiel, aber allen, die jetzt schon den Abstieg kommen sehen, sei gesagt, es sind noch ein paar Spieltage zu absolvieren. Am Dienstag kam dann noch die deprimierende Meldung, dass Alexander Jeremejew verletzt ist und mit einem Faserriss in der Wadenmuskulatur und einem Anriss eines Außenbandes im rechten Sprunggelenk auf unbestimmte Zeit ausfällt. So haben wir im Schacht 3 Punkte und einen wichtigen Spieler verloren. Schacht, fuck off. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am letzten Mittwoch gab es die erste Vorstellungsrunde der Kandidaten für den Aufsichtsrat, der auf der nächsten Mitgliederversammlung im November gewählt wird. Bevor die eigentliche Runde begann, sprach ein Mitarbeiter der Vermarktungsfirma Lagardère über E-Sports, mögliche Sponsoren und Gewinne. Die meisten der Anwesenden waren nicht so richtig überzeugt und wir sind jetzt schon auf die Diskussion auf der MV gespannt. Danach stellte sich zuerst Dixi Dürner vor. Obwohl wenig Inhaltliches kam, wird er wohl aufgrund seiner Identität als Dynamo-Legende gewählt werden. Nächster war Michael Grafe, der einer der 9 Kandidaten ist. 41 Jahre, Immobilienkaufmann, hat am Leitbild mitgearbeitet und wirbt für die Linnéstraße als Vereinsheimat. Jens Heinig, amtierender Aufsichtsratsvorsitzender, sprach natürlich über seine bisher geleistete Arbeit. Zu keinem dieser drei Kandidaten gab es Nachfragen aus dem Saal. Dr. Jürg Kasper, der die letzten 5 Jahre über von der Fangemeinschaft kooptiert worden war und sich diesmal der Wahl stellt, sieht als größte Baustelle die Stadionverträge. Gunther Seifert, ehemals Konsumchef, verwendete gefühlt 3/4 seiner Vorstellungszeit mit der Aufzählung, welche Dynamo-Spiele er gesehen hat. Auf Nachfrage musste er zugeben, dass er nicht nur wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen leitete, sondern auch mal Insolvenz anmelden musste. Letzter in der Runde war dann Michael Ziegenbalg, der zum 2. Mal zur Wahl antritt. Für diejenigen Mitglieder, die nicht da waren, wird es später noch einen Videomitschnitt geben. Wer Fragen an die Kandidaten hat, kann die auch über das Mitgliederforum stellen. Interessant ist hier, dass es erst 4 der Kandidaten geschafft haben, ihre Bewerbung fürs Amt dort einzustellen. Die 2. Vorstellungsrunde mit den restlichen Bewerbern für den Aufsichtsrat findet am nächsten Dienstag, dem 8. Oktober, im VIP-Bereich des Stadions statt. Los geht es 19 Uhr. Paragraph 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Das Fanprojekt Dresden hat einen Aufruf veröffentlicht, der sowohl von regionalen als auch bundesweiten Medien aufgegriffen wurde. Beim Spiel gegen den HSV, als die Polizei alle Dynamo-Fans bei der Abreise zu einem gemeinsamen Gang über dunkle Waldwege und schlecht beleuchtete Viertel zwang, obwohl einige ganz woanders hin wollten, stürzte ein älterer Herr so schwer, dass er dauerhaft starke bleibende Schäden davontrug. Die Polizei hielt den Vorfall damals für nicht erwähnenswert und schrieb, Zitat, der Abmarsch verlief friedlich und störungsfrei. In den Fragebögen, die die Fans immer im Nachgang an das Fanprojekt schicken, wurden sowohl der Sturz und auch die schlechten Sichtverhältnisse durch mehrere beschrieben. Die Familie des dauerhaft geschädigten Fans möchte nun die Schuldfrage und die Vorkommnisse juristisch klären. Dafür werden Bild- und Videoaufnahmen vom Abmarsch der Dynamo-Fans in Hamburg gesucht. Im Aufruf heißt es: Jeder Bildausschnitt, jede noch so unbedeutend erscheinende Videosequenz kann entscheidend für den Verlauf des Verfahrens sein. Falls ihr über Fotos oder Videosequenzen verfügt, sendet bitte eine E-Mail, aber auf gar keinen Fall die Bilder, an die eigens eingerichtete Adresse zeugen@fanprojekt-dresden.de.
Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Michael Bunn und Dynamos technischem Leiter Sven Hartmann zum aktuellen Stand des neuen Trainingszentrums. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hallo.
Hallo.
Hallo, gerne.
Michael Bunn kennen alle, bei Sven Hartmann sieht es vielleicht noch ein bisschen anders aus. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wo du herkommst, was du vorher gemacht hast, seit wann du bei Dynamo bist und was hier deine Aufgaben sind?
Ja, sehr gern. Ich bin ungefähr oder knapp 10 Jahre, sage ich immer gerne, einem seriösen Beruf nachgegangen. Ich habe schon als Ingenieur vor der Zeit bei Dynamo gearbeitet, habe eine Reihe Stationen im öffentlichen Hochbau- und Liegenschaftsmanagement absolviert, habe zuvor ein Ingenieurstudium abgelegt und habe letztendlich über die Liebe zum Verein zu dem Job hier gefunden.
Du bist also auch Vereinsmitglied?
So ist es.
Und wie oft gehst du zu Dynamo-Spielen? Fährst du auch auswärts?
Genau, sowohl als auch. Also wenn es die Zeit erlaubt, gehe ich gerne zu den Heimspielen, fahre auch auswärts. Jetzt durch das Trainingszentrum natürlich und durch die Arbeitsbelastung habe ich das ein Stück weit zurückgefahren. Aber ich bin zuversichtlich, dass die Zeiten auch wieder kommen, dass ich regelmäßig auswärts fahren kann.
Lass uns zum neuen Trainingsgelände kommen. 2016 wurde auf der Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit der Bau beschlossen. Ursprünglich war geplant, dass Dynamo ab dem 1.11.2019 Miete zahlt. Im Juni 2017 lag die Baugenehmigung vor, erst im Juli 2018 war dann Baubeginn. Was waren die Gründe für die Verzögerung?
Ja, wir hatten ein relativ umfängliches Planungsverfahren und ein sehr, doch zeitlich anspruchsvolles Genehmigungsverfahren. zu bewerkstelligen. Daraus resultieren letztendlich ein Großteil der zeitlichen Verschiebungen. Wir haben noch im Projektverlauf auf verschiedene Größen reagieren müssen, zum Beispiel was den Baugrund anging. Und daraus ergaben sich dann so im zeitlichen Ablauf einige Verschiebungen.
Es gab auch Probleme mit dem Umweltschutz, erinnere ich das richtig?
Ja, es war halt so, dass gerade die Baugenehmigung da eine Thematik war. Da ging es insbesondere um den Retentionsraum. Wir haben uns bei der ursprünglichen Beantragung an die gesetzliche Hochwasserlinie gehalten. Das war dem Umweltamt dann zu wenig, weil durch verschiedene Maßnahmen an der Elbe sich das natürlich immer wieder ändert. Und wir haben ursprünglich mit 3.000 Kubik Retentionsraum geplant, mussten dann 14.000 Kubikmeter Retentionsraum nach der Baugenehmigung herstellen. Das hat natürlich zu Mehrkosten geführt. Und eigentlich war es geplant, diesen Retentionsraum durch eine Modellierung, also ich grabe ein Loch und mache einen Berg, und zu schaffen. Das wäre bei 3.000 möglich gewesen, bei 14.000 ging das nicht mehr. Das heißt, wir mussten auch das Material abfahren, und das hat allein zu Mehrkosten durch diese Baugenehmigung von 832.000 Euro geführt.
Dieses Retentionsfläche, was ist das? Ist das diese Ausgleichsfläche, von der immer gesprochen wird?
Ja, die Retentionsfläche ist im Grunde genommen der Hochwasserschutz. Ja, wir mussten, was ich schon vorher gesagt habe, erst 3.000 Kubikmeter, und jetzt müssen wir 14.000 Kubikmeter aufgrund von Auflagen in der Baugenehmigung herstellen. Und wie gesagt, das führt halt zu entsprechenden Mehrkosten.
Könnt ihr uns kurz erläutern, welche Institutionen und Unternehmen am Bau beteiligt sind und in welchen Beziehungen die zueinander stehen?
Ja gut, Bauherr für uns ist die DGI. Mit denen haben wir einen Bauerrichtungs-, Miet- und im Grunde genommen Kaufvertrag geschlossen, weil das große Ziel war es, dass wir Eigentum auch für Dynamo schaffen. Das heißt, das Trainingszentrum, wir zahlen Miete, haben aber auch die Möglichkeit, vorzeitig eine höhere Summe beispielsweise durch einen hohen Transfererlös zur Verfügung zu stellen, dann sinkt die Miete. Und eigentlich ist es vorgesehen, wenn wir nur Miete zahlen, dass das Gebäude und das gesamte Gelände nach 25 Jahren komplett im Eigentum von Dynamo ist. Und weitere Beteiligte als Projektsteuer ist die Stesat, die im Grunde genommen das Ganze koordiniert, und die Landeshauptstadt und das Land Sachsen spielen natürlich auch noch eine Rolle, weil sie Fördermittelgeber für das Projekt sind.
Größere Diskussion gab es im letzten Jahr, als bekannt wurde, dass die Kosten nicht unerheblich steigen. Auf der Mitgliederversammlung 2016 ist man noch von 15,4 Millionen ausgegangen. Vor einem Jahr wurden dann 18,9 Millionen genannt. Mit welchen Kosten rechnet ihr aktuell?
Also wir freuen uns sehr, dass wir hatten uns ja auf der Mitgliederversammlung aufgrund der Baukostenentwicklung oder auch der gerade genannten Kosten durch die Baugenehmigung, hatten wir uns 15% Puffer von der Mitgliederversammlung geben lassen, also bis zu 22,4 Millionen. Jetzt ist es wirklich so, dass wir noch bei den 19,4 liegen, und das ist für uns sehr, sehr positiv. Ja, es gibt viele andere Projekte, wo die Kosten aus dem Ruder laufen. Wir mussten diesen Puffer noch nicht angreifen, und erfreulicherweise können wir auch berichten, dass wir im Moment noch mit dem Land und auch mit der Stadt in Gesprächen sind, was die Mehrkostenförderung betrifft, und da sind wir auch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da zusätzliche Fördermittel bekommen können.
Die Stadt errichtet das Zentrum und wird dann an Dynamo vermieten, wobei Dynamo eben diese jährliche Kaufoption erhalten soll. Auf einer Mitgliederversammlung wurden mal 42.000 Euro Miete pro Monat genannt. Steigen auch diese Kosten oder verlängert sich dann die Laufzeit, die mit 25 Jahren angesetzt wurde?
Also das werden wir entscheiden, wenn das Projekt beendet ist. Ja, wir haben eine sehr, sehr positive wirtschaftliche Entwicklung im Verein. Wir können jetzt aktuell mehr als 8 Millionen Euro Eigenkapital unser eigen nennen. Und wie gesagt, wenn alle Baukosten abgerechnet sind, werden wir da eine Bilanz ziehen. Wir sind auch momentan in sehr intensiven Gesprächen, um die Betreiberkosten zu senken, um auch, was die Ausstattung betrifft, möglichst viele Barterverträge zu machen. Da können wir erst einen Strich drunter ziehen, wenn uns alle Informationen wirtschaftlicher Art dort vorliegen. Und dann werden wir sehr verantwortungsbewusst entscheiden, wie wir damit umgehen. Es ist aber schon so, dass momentan das Zinsniveau sehr, sehr niedrig ist und es wirtschaftlich von daher wenig Sinn macht, Sondertilgungen momentan zu machen. Aber gut, es kann natürlich auch sein, beispielsweise wenn das mit den Negativzinsen so weitergeht, wenn wir da eine Belastung dadurch hätten, würden wir natürlich diese Belastung nicht nehmen, sondern würden anstattdessen Sondertilgungen im Trainingszentrum machen, wodurch dann die Miete direkt sinkt.
Es gab im letzten Jahr eine Meldung unseres Vereins und da wurde ausgeführt, dass es 800.000 Euro Mehrkosten für nachträgliche Funktionserweiterungen und verschiedene Optimierungen bei der Planung gab. Welche Funktionserweiterungen sind das?
Im Wesentlichen betreffen die Sportanlagen, ganz klassisch auch die Plätze. Wir haben dort Qualitätssteigerungen zu verzeichnen aus den Planungen heraus. Wir hatten eine oberbodennahe Bauweise zunächst angedacht, haben die justiert und bauen jetzt eine klassische Sandwich-Bauweise nach DIN. Das ist eine wirkliche Qualitätssteigerung, führt zu deutlich besser nutzbaren Rasenplätzen. Die haben eine deutlich höhere Wasserdurchlässigkeit, eine deutlich bessere Ebenmäßigkeit. Das ist wirklich ein Qualitätsgewinn für die Plätze. In dem Zusammenhang haben wir auch die beheizten Plätze, die Heizungsanlagen selber angepasst, sowohl die Technik als auch das, was im Platz verbaut wurde, aber auch die Beregnungsanlagen, zum Beispiel haben wir nachgesteuert im Bereich des Kunstrasens, was vielleicht auf Anhieb etwas merkwürdig klingt. Auch der Kunstrasenplatz hat eine Beregnungsanlage erhalten, aus zweierlei Gründen. Zum einen dient das Wasser, was man aufbringt, als Gleitmittel, führt also dazu, dass der Platz die Kraft besser abtragen kann, auch mechanisch weniger verschleißt und natürlich gerade in den Sommermonaten. Jeder, der schon mal auf einem Kunstrasenplatz im Sommer gespielt hat, merkt natürlich, dass der sich unheimlich aufheizt. Und da bringt man natürlich dann auch den Effekt der Kühlung mit unter. Das sind so zwei wesentliche Faktoren, die zu Mehrkosten dann planungsseits geführt haben. Aber auch die Verbesserungen im Bereich des Multifunktionshügels schlagen da bei den Kosten zu Buche. Wir haben aber tatsächlich jetzt einen Multifunktionshügel, verschiedene Möglichkeiten des Trainings dort untergebracht und natürlich auch Grundrissoptimierungen, Detailverbesserungen bei der Gebäudetechnik schlagen sich dort nochmal nieder.
Was stelle ich mir unter diesem Multifunktionshügel vor? Was für Möglichkeiten des Trainings gibt es da alles?
Ja, also der Urvater des Multifunktionshügels ist so dieser Felix-Magath-Hügel. Zwei Gefällelaufbahnen, unterschiedlich starkes Gefälle. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite Treppenstufen, wo man zum Beispiel im Schlusssprung auch Sprungkraftübungen durchführen kann. An den Außenseiten dieses Hügels gibt es die Möglichkeit, verschiedene Sportgeräte, Battle Ropes und so weiter anzubringen. Also dort auch nochmal ein Functional Training.
Battle Ropes. Ja, erklär
also,
mal.
Letztendlich Gummibänder, elastische Seilzüge, gibt es dann so Ankerpunkte, an denen die Spieler trainieren können mit Körperkraft und Gegenspannungseffekt, sodass man eben auch, Elemente des Krafttrainings sogar im Freien absolvieren kann.
Eine Sache ist mir noch ganz wichtig, was die Umplanung betrifft. Wir haben auch ganz bewusst beim neuen Trainingszentrum jetzt auf eine Hausmeisterwohnung verzichtet, zugunsten des Nachwuchses. Wir merken, dass wir auch durch die gestiegenen Anforderungen der DFL im Bereich Zertifizierung, aber natürlich auch, weil der Nachwuchs für uns ein ganz, ganz wichtiger Baupfeiler ist, dass wir gesagt haben, wir nehmen auch den Leistungsbereich mit rein, schaffen uns dort Platz auch im Internat und haben zusätzliche Räumlichkeiten für den Nachwuchs geschaffen und haben auf die Hausmeisterwohnung verzichtet. Mussten dann natürlich Alarmanlage und sowas einbauen, aber ich glaube, das war eine sehr, sehr wichtige Ergänzung, die uns auch gerade im Nachwuchs weiterbringt.
Genau, dann wie ist der jetzige Stand? Also wie geht es jetzt weiter? Es wurde gerade Richtfest gefeiert. Welche Gebäude oder welche Detailsachen werden als nächstes fertig? Wie läuft es jetzt ab?
Ja, sehr augenscheinlich sind die Entwicklungen in der Außenanlage. Wir haben auf den Rasenplätzen auf Platz 3 bereits die Rasentragschicht ausgebracht. Der ist sozusagen vorbereitet für die Ansaat. Auf Platz 1 wird derzeit die Rasentragschicht ausgebracht und sobald beide Plätze mit der Rasentragschicht versehen sind, beginnt dort die maschinelle Ansaat. Auf dem Kunstrasenplatz, Platz 2, wird derzeit die elastische Tragschicht ausgebracht und im nächsten Schritt wird dann dort tatsächlich schon das Gewebe, in dem die Kunstrasenfasern eingetaftet sind, ausgebracht. Also die Tendenz, dass die Plätze alle drei vor dem Winter noch grün werden, ist gegeben und die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Und im Gebäude selber, weniger augenscheinlich, beginnt gerade der Innenausbau. Ein Großteil der Gipskarton-Ständerwände. Man hat im zweiten OG begonnen, ist mittlerweile schon im ersten OG angekommen und in Teilbereichen schon im Erdgeschoss. Es werden die Installationen der Gebäudetechnik, die später sozusagen in den abgehangenen Decken verschwinden, installiert. Also da gehen wir mit großen Schritten auch im Innenausbau voran.
Warum seht ihr den Rasen selber aus, anstatt, also ich kenne jetzt eher eben diesen Rollrasen, den man im Stadion verlegt, warum seht ihr das selber aus?
Ja, der Vorteil liegt darin, dass eine Ansaat einen deutlich besseren Wurzelhorizont bringen wird, der deutlich schärfester ist, deutlich belastbarer ist, damit für Trainingsplätze, ich sag mal, eben auch eine höhere Belastung ab kann und es ist auch ein ökonomischer Aspekt, gerade wenn man die Zeit hat, ist die Ansaat auch günstiger im Vergleich zum Verlegen einer Rollrasensohle, die dann auch später in der Bewirtschaftung deutlich pflegeintensiver ist, bis man den Rasenfilz, den man einfach braucht in der Sode, um die so rollen zu können, wie man das so aus den Stadien kennt, entsprechend entfernt hat.
Und bedeutet das, dass die Profimannschaft jetzt schon im Winter vom großen Garten auf die neuen Rasenplätze umzieht?
Nein, das bedeutet es nicht. Das hatten wir zwischenzeitlich mal geprüft, weil es natürlich eine wesentliche Verbesserung gewesen wäre, wenn man den beheizten Rasen, der hier entstehen wird, auch nutzen könnte. Da war aber die Kosten-Nutzen-Rechnung noch nicht so, dass wir das mit gutem Gewissen hätten tun können, weil man da noch hätte Übergangslösungen schaffen müssen. Da haben wir uns gegen entschieden, auch in Absprache mit Ralf, aber nichtsdestotrotz sind wir sehr, sehr zufrieden mit dem Baufortschritt. Ja, die Fenster sind drin, es geht richtig voran und wir haben jetzt auch, was Bauverzögerungen anbetrifft, natürlich nicht eine hundertprozentige Sicherheit, aber das Gebäude wird, wenn es Richtung Herbst, Winter geht, zu sein und dann können die Innenausbauer ohne die Gebilden des Wetters entsprechend voranmachen.
Und für welchen Zeitpunkt rechnet ihr damit, dass dann tatsächlich das neue Trainingsgelände komplett im Einsatz ist? Also dass zum einen der Verein den realen Mietbeginn hat und aber auch Profi- und Nachwuchsmannschaften trainieren?
Also wir rechnen mit der Fertigstellung im Mai. Da sind wir noch komplett im Zeitplan. Und dann werden wir uns entscheiden. Wir befinden uns momentan in Gesprächen. Eventuell macht es auch Sinn, den Mietbeginn auf den 1. Juli zu schieben. Aber da sind wir, um das auch saisonmäßig, was Abrechnungen betrifft, einfacher zu gestalten. Aber da sind wir momentan in Gesprächen. Wichtig ist, dass das Trainingszentrum im Mai dann soweit fertig ist. Natürlich der Einzug, der Umzug, das wird auch noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Aber wir sind momentan voll im Zeitplan und momentan können wir sicher sagen, dass die Vorbereitung auf die nächste Saison sowohl im Männer- als auch im Nachwuchsbereich im neuen Trainingszentrum dann stattfinden kann.
Es gibt ja auch ein Verwaltungsgebäude, wenn ich das richtig verstanden habe. Wer wird dort seinen Sitz haben?
Also das Verwaltungsgebäude, es ist unser sportlicher Standort, ja, und unsere sportliche Abteilung wird dort einziehen. Das heißt, Ralf Minge, Martin Börner, die Scouts, alle, die mit dem sportlichen Bereich, wie ich auch gerade schon gesagt habe, die Nachwuchsakademie, der Leistungsbereich, alle, die mit dem sportlichen Bereich zu tun haben, werden unter einem Dach sitzen und der Grundlagen- und Aufbaubereich wird weiter in der NWAA sitzen, aber da sind die Wege sehr, sehr kurz und da werden wir eine Menge Synergieeffekte haben.
Im großen Garten konnte man sich bisher ja einfach an den Zaun stellen und das Training anschauen. Ich habe gehört, dass es begrenzte Möglichkeiten auch auf dem neuen Trainingsgelände geben wird. Wie läuft das ab? Muss man sich da vorher anmelden? Oder kann man einfach vorbeischauen und sagen, heute will ich mal schauen, wie die Mannschaft trainiert?
Also in der Regel wird es öffentliche Trainingseinheiten geben und für die Zuschauer wird es wesentlich besser sein als vorher, denn es wird eine kleine Tribüne geben, wo die Zuschauer nicht mehr durch den Zaun schauen müssen. Und natürlich, es ist heutzutage so, es wird auch die Möglichkeit geben, dass Fierlo mal was unter Ausschluss der Öffentlichkeit testen will. Aber ich denke, das wird sich auf sehr, sehr wenige Trainingseinheiten beschränken, die heute im Stadion stattfinden müssen, was dann auch am Trainingszentrum zu verwirklichen ist.
Vielleicht als kleine Ergänzung noch, die Tribüne wird reichlich 300 Stehplätze umfassen. Also okay. Für einen Trainingsbetrieb doch eine beachtliche Anzahl.
Wie findet die Kommunikation innerhalb unseres Vereins zu diesem eigentlich wichtigsten großen Projekt statt? Müsst ihr da regelmäßig Berichte schreiben oder geht ihr regelmäßig zu den Aufsichtsratssitzungen und erstattet dort Bericht oder wie stelle ich mir das vor?
Das Trainingszentrum ist natürlich ein Meilensteinprojekt für den Verein. Und die Gremien sind damit natürlich intensiv beschäftigt. Das Trainingszentrum steht auf jeder Tagesordnung von jeder Aufsichtsratssitzung. Wir haben auch von Vereinsseite noch einen baubetreuenden Architekten engagiert, der entsprechende Berichte verfasst, der Leistungsverzeichnisse überprüft, gemeinsam gerade mit unserem technischen Leiter Sven Hartmann. Für jede Aufsichtsratssitzung wird ein Bericht gemacht, den ich dann entsprechend vortrage. Des Weiteren haben wir eine Arbeitsgruppe, Trainingszentrum. Da sitzt Jens Hickmann, Olaf Kohle und Falk Kühn-Meiseldeier, wo wir dann auch in unseren Sitzungen, die mindestens einmal monatlich stattfinden, bei Bedarf auch öfter, uns sehr intensiv austauschen. Und gerade diesen drei Aufsichtsräten bin ich sehr, sehr dankbar für ihre Mitarbeit. Die bringen auch aus ihrer beruflichen Umgebung entsprechende Expertise ein. Und ich glaube, das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen, sowohl von den Kosten als auch von den Bauzeiten liegen wir voll im Plan. Ich glaube, da gibt es andere Projekte, sowohl in Dresden als natürlich auch insbesondere in Berlin, die das nicht vorweisen können.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Ausrufezeichen!
Ausrufezeichen!
Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. Neunter Spieltag, 5. Oktober, Sonnabend 13 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Hannover 96. Was kommt da für eine Truppe an? Sie haben bisher 4 Tore weniger erzielt und 2 Tore weniger kassiert als Dynamo. Man könnte fast von einem Kellerduell sprechen, ist doch die Abstiegszone für beide Teams nicht weit entfernt. Alle trauten Hannover, dem Absteiger aus der ersten Liga, eine bessere Platzierung zu. Spätestens nach der deftigen 0:4 Heimklatsche gegen Nürnberg stehen die Niedersachsen vor dem Abgrund. Für uns leider kein Grund für großen Optimismus, denn der Schacht hatte vor dem Sieg gegen uns das gleiche gegen den HSV erlebt. Immerhin haben sie den Cheftrainer Mirko Slomka noch nicht entlassen und schicken ihn nach Dresden. Das Spiel wird extrem spannend. Eine Niederlage würde für beide Mannschaften die Krise verschärfen. Hannover steht unter stärkerem Druck, aber auch Dynamo hat natürlich nichts zu verlieren. Ein Sieg muss her. Sollte der nicht gelingen, wird es echt bitter. Vielleicht hilft der angekündigte Dauerregen und die kühlen Temperaturen dem Dynamo-Spiel. Deswegen von hier ein dreifaches Allee, 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 SGD. Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine neue Sendung über die SGD, uns, die Fans und alle Neuigkeiten und Widrigkeiten auf dem Weg zum Europapokal gibt es in 2 Wochen bei Coloradio und zum Nachhören im Internet auf welle1953.net als Podcast, den ihr selbstverständlich abonnieren könnt, um keine Sendung zu verpassen. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.